Herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe 2021 JLID. Diese Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genau genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, denn dieses Jubiläum wird 2021 vielfältig begangen, unter anderem mit einer Gesprächsreihe in diesem Format und vielen Menschen, die ich, Shelly Kupferberg, und die Schriftstellerin und Journalistin Mirna Funk und der Journalist Miron Tenberg dazu sprechen werden. Jüdisches Leben in Deutschland, das ist, würde ich sagen, klein, fein, in jedem Falle vielstimmig und sehr vital. Ja, und gleichzeitig gibt's natürlich auch die traurige Realität, die da heißt Antisemitismus, Bedrohung, Abwertung. Es haben nicht zuletzt Anschläge wie die von Halle, Hanau und andere Gewalttaten der letzten Jahre gezeigt. Ich will mit meinen Gästen dieses Podcasts nicht nur über ihre eigene jüdische oder auch nicht-jüdische Identität sprechen, sondern auch darüber, was sie in diesen Tagen alles bewegt. Ja, und freue mich sehr, loszulegen mit einem Mann, der unter anderem mit Ingmar Bergmann gedreht hat, mit Tarantino, mit Paul Verhoeven, Dieter Wedel. Er war in Filmen wie Das Experiment, Der Untergang, Inglourious Basterds und in dem französischen Thriller L zu sehen, in zahlreichen Tatorten, Derricks, Sokos, Polizeirufen, Der Alte und in Der Kriminalist. Dass er ein großartiger, international gefragter und vielfach preisgekrönter Schauspieler ist, ist seit vielen Jahren bekannt, aber dass Christian Berkel darüber hinaus auch ein begnadeter Schriftsteller ist, das durften wir als Leser seiner beiden Bücher Der Apfelbaum und mit seinem gerade erst erschienenen Buch Ader erfahren. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, Christian Berkel.
Hallo.
Was ich allerdings erst im Zuge der Vorbereitung für dieses Gespräch rausgefunden habe, dass du Seil tanzen kannst. Wie kommt's?
Das hat mich lange niemand mehr gefragt. Das war eine Zeit am Theater in Düsseldorf in den frühen 80er Jahren. Und da habe ich einen Kollegen, mit dem ich dann sehr befreundet war, kennengelernt, Bernd Jeschek. Und der konnte das. Der erzählte mir irgendwann davon. Und dann habe ich gesagt, oh, möchte ich auch lernen.
Und warum wolltest du es lernen? Was hat dich daran gereizt?
Ich weiß nicht, einfach so. Mich haben so körperliche Dinge immer sehr gereizt und ich dachte, boah, über so ein Seil, vielleicht war das so eine Reminiszenz an Zirkus, an solche Dinge. Und wir haben auf einem Schlappseil geübt. Das Schlappseil ist ein bisschen schwieriger als das straffe Seil, was man so kennt.
Okay, das Schlappseil, also das hängt durch sozusagen.
Ja, das hängt so durch. Das ist das, was Clowns auch sehr gerne nehmen. Die Schwierigkeit ist, wenn man einen Fuß auf das Schlappseil setzt, dann fängt es sofort an, weil es eben nicht stabil ist, nach beiden Seiten, nach links und rechts auszuschlagen.
Das muss man also alles ausbalancieren.
Genau. Und dann lernt man etwas, was ich, oder vielleicht war es meine Interpretation, aber ich dachte, das stimmt für viele, viele Dinge im Leben.
Wollte ich gerade sagen, das steht irgendwie wie eine Metapher für das ganze Leben.
Ja,
das habe ich auch gedacht beim Seiltanzen.
Das Verrückte ist, weißt du, man muss den zweiten Schritt vor dem ersten lernen. Das ist sehr ungewöhnlich. Das habe ich damals festgestellt. Der erste Schritt wäre ja, auf das Seil raufzukommen. Das schafft man gar nicht. Also man hängt das Seil erstmal am Anfang sehr tief, so dass es nur so 30, 40 Zentimeter über dem Boden ist, damit man problemlos immer runterfallen kann, weil am Anfang tut man auch überhaupt nichts anderes. Man kommt aber trotzdem nicht rauf. Das schafft man nicht. Man hat
das heißt,
die Beherrschung
man muss gleich in die
nicht.
Bewegung gehen.
Das geht alles gar nicht. Mhm. Also was macht man? Man nimmt zwei Krücken oder Stöcker oder was auch immer und stellt sich mit beiden Füßen auf das Seil rauf. Das heißt, man überspringt diesen ersten Schritt. Und dann lernt man überhaupt erstmal, man hebt mal so kurz die Dinger hoch und versucht überhaupt mal so etwas wie ein Gleichgewichtsgefühl zu entwickeln. Und erst wenn man wirklich ruhig auf dem Seil stehen kann, auch wenn man auf dem Seil schon ein paar Schritte nach vorne, ein paar Schritte zurückgehen kann, dann übt man erst auf das Seil aufzusteigen, weil es ist viel, viel schwieriger.
Tja, wer hätte das gedacht? Ja. Jetzt wissen wir also, wie es geht. Können Sie ja mal ausprobieren, die uns gerade zuhören. Christian, wir haben uns im Zuge deines ersten Buches kennengelernt und mit diesem Buch habe ich auch deine Familiengeschichte kennenlernen dürfen im Apfelbaum. Deine Mutter war Jüdin, katholisch getaufte Jüdin, der Vater evangelisch, aber Atheist. Wie sehr spielte...
Nein, sie war auch, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie war auf keinen Fall katholisch getauft, sondern evangelisch, glaube ich, wenn überhaupt. Ich glaube sogar, sie war überhaupt nicht getauft. Sie ist später zum Katholizismus übergetreten in Argentinien.
Okay, und dafür muss man sich gar nicht taufen lassen? Ich dachte immer bei den Katholiken,
ist das ganz streng. In Argentinien hat sie sich sicherlich taufen lassen, ja. Ja.
Und meine Frage, wie sehr spielte das bei euch zu Hause überhaupt eine Rolle, diese ganze Religionsgeschichte?
Die spielte insofern eine große Rolle, als sie, als ich geboren wurde, also 1957, in ihrer, ich würde es mal, sehr katholischen Phase war, so würde ich es nennen. Das heißt, wir gingen jeden Sonntag in die Kirche. Ich wurde sehr früh Messdiener, so mit 6. Und mir hat das eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich glaube, ich wusste ja damals schon, dass ich Schauspieler werden möchte. Und ich habe intuitiv wahrscheinlich... Ja, das wusste ich da. Und hat mir keiner geglaubt, aber ich habe es mir geglaubt. Und mich hat wahrscheinlich unbewusst dieser sehr theatralische Aspekt der katholischen Kirche angezogen. Der Katholizismus hat ja sehr viel mit Bühne, mit Auftritt, mit Haupt- und Nebenrollen zu tun.
In der Tat, und mit Farben und Sinnlichkeit auch.
Ja.
Du schreibst an einer Stelle in deinem ersten Buch, ich war ein Deutscher, mit oder ohne jüdische Wurzeln. Wann war dir klar, dass da noch was anderes mit im Spiel war? Eben nicht nur der Katholizismus, sondern eben irgendwie auch das Jüdischsein.
Das kam eben tatsächlich, dadurch kam auch der Titel meines ersten Romans zustande, Der Apfelbaum. Das geschah tatsächlich unter einem Apfelbaum. Dieser Apfelbaum war so etwas wie meine erste Bühne als Kind. Ich bin damals viel ins Kindertheater gegangen und immer wenn am Wochenende Besuch kam, bin ich auf diesen Apfelbaum geklettert, hatte vorher die Stühle unten aufgebaut und habe da eine kleine Vorstellung gegeben. Und an einem Tag kam ein befreundetes Ehepaar meiner Eltern und ich hatte nur gehört, der Mann sei Amerikaner. Ich gab da wieder meine kleine Vorstellung, dann saßen wir bei Kaffee und Kuchen unter dem Apfelbaum und ich merkte, dass der genauso Deutsch sprach wie wir und fragte meine Mutter, wie das denn sein könne und dann sagte sie mir eben, dass er Jude war, dass er emigrieren musste. Ich hatte ein bisschen was über Judentum gehört, ich wusste überhaupt nichts von meiner Familiengeschichte, aber meine Mutter hatte mir sehr viel aus dem Alten Testament vorgelesen. Also das Judentum an sich war mir erzählerisch ein Begriff. Mhm. Und ich kannte diesen Begriff des auserwählten Volkes. Und ich merkte auch immer, wenn meine Mutter vom Judentum sprach, dass das was Besonderes war. Ohne, dass sie das näher beschrieb
also
oder erklärte.
Irgendwie war es dann
in ihrer Ausstrahlung merkte ich das.
Thema in der Familie. Und als sie dann klar wurde, auch du hast das irgendwie in dir. Was sagt das einem Kind?
Naja, in dem Moment war das im ersten Moment was ganz Merkwürdiges, weil sie sagte mir das dann plötzlich, also eben über diesen Walter. Und dann sagte sie mir, du bist auch ein bisschen jüdisch. Und dieses ein bisschen fand ich komisch und fragte nicht ganz und dann sagte sie nein, nicht ganz. Und ja, bin ich denn ganz deutsch? Nein, auch nicht ganz. Und da fing ich fürchterlich an zu weinen, weil, warum wusste ich überhaupt nicht. Ich habe Jahre später immer wieder drüber nachgedacht und ich glaube, eine mögliche Erklärung ist, dass das diese zwei kleinen Wörter waren, nicht ganz. Weil für ein Kind ist etwas, was nicht ganz ist, eben kaputt. Ja. Und diese Art Identitätsschock war es vielleicht, wo ich dann dachte, ich gehöre nirgendwo mehr hin. Mhm. Ich bin kein richtiger Deutscher, ich bin kein richtiger Jude, ich bin so gar nichts. Ich bin so irgendwo zwischen den Stühlen. Und Kinder möchten ja gerne eine klare Zugehörigkeit.
Die wollen irgendwo dazugehören und zwar ganz eindeutig, ja. Gab es denn irgendwas zu Hause, was an das Judentum in irgendeiner Art erinnerte? Also irgendein Gegenstand, irgendein Buch im Nachhinein, was dir so einfällt, was deine Mutter möglicherweise irgendwo in der Ecke liegen hatte?
Es gab die, ich glaube, von meiner Großmutter, kam aber erst später, glaube ich, als meine Großmutter gestorben ist. Da war ich so 11, glaube ich. zwei eben diese klassischen siebenarmigen Leuchter. Also Kerzen.
Ja, die Menorah.
Die Menorah. Und die fand ich immer unglaublich schön. Ich fand sie einfach schön. Auch da wieder ohne jedes Wissen. Mhm. Also das, meine Mutter hat relativ wenig über das Judentum mit mir geredet, weil sie letzten Endes wahrscheinlich dadurch, dass ihre Mutter sie auch sehr früh verlassen hatte, dadurch, dass beide Eltern Anarchisten waren und Atheisten waren, war sie sowieso in gar keiner Weise religiös erzogen. Und für sie war das Judentum auch gleichbedeutend mit verfolgt werden, mit Lagererfahrung in den Pyrenäen, mit der Gefahr, umgebracht zu werden, mit der kompletten Ausgrenzung, mit der Unmöglichkeit in Deutschland zu studieren, mit der Unmöglichkeit, den Mann zu heiraten, den sie liebte und, und. Das heißt, es war für sie einerseits negativ konnotiert, andererseits engstens mit dieser Zeit des Dritten Reichs, des Holocaust ja, verbunden.
Die ja noch gar nicht so lange her war. Du hast gerade gesagt, du bist Jahrgang 1957 geboren in West-Berlin, dort auch aufgewachsen. Also die Folgen des Krieges waren sicherlich noch spürbar und sichtbar. Ich bin Jahrgang 74. Ich erinnere mich auch an Brachflächen, an Menschen mit amputierten Gliedmaßen. All das hat man irgendwie noch wahrgenommen, zumal in den 60er Jahren. Wie sehr spielten die Geschichten des Krieges denn überhaupt eine Rolle? Es gab ja wahrscheinlich viele, die überhaupt nicht darüber reden wollten. Ich meine, deine Lehrerinnen und Lehrer, es waren alles Menschen, die den Krieg erlebt haben. Haben die darüber gesprochen? Erwachsene überhaupt im Umfeld?
Kein Wort. Also ich habe bei meinen Recherchen zu meinem zweiten Roman, Ada, mich auch mit einem Psychoanalytiker unterhalten. Und der, also ein älterer Mann, der diese Zeit, naja, als Jugendlicher erlebt hatte. Und der erzählte mir, dass dann später nach dem Krieg bei der Psychoanalytischen Vereinigung, bei internationalen Treffen, die Analytiker im Ausland immer die deutschen Analytiker fragten, ja, sag doch mal, also bei euch in Deutschland muss ja die Hölle los sein auf der Couch. Also wahrscheinlich werden ja alle über ihre Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg reden wollen. Und die Antwort war nein, überhaupt nicht. Hm. Selbst in diesem geschützten Raum der psychoanalytischen Behandlung haben Leute zu diesem Thema geschwiegen. Sie hatten ja eigentlich gar nichts zu befürchten. Also das hat ja den Raum nicht verlassen. Und wahrscheinlich haben auch die Analytiker letztlich ein Problem gehabt, weil sie ja genauso auch aus dieser Zeit kamen. Vielleicht haben sie auch unbewusst eine gewisse Vermeidungsstrategie gehabt bei dem Thema. Das Schweigen war das Schockierende der Nachkriegszeit. Es war auch diese Formulierungen wie Stunde Null, Tabula Rasa, da wird das Bedürfnis, einfach mit der Geschichte abzuschließen und einfach von Null zu beginnen, was ja eigentlich ein absurdes Bild ist. Also man kann nirgendwo im Leben von Null beginnen.
Ja. Und vieles von dem, was du jetzt beschreibst, fällt uns ja auch insofern auf die Füße heute, als dass einerseits die sogenannte Erinnerungskultur in Deutschland immer sehr präsent war, sehr groß geschrieben wurde, vor allem im Westen Deutschlands, im Osten Deutschlands war das auch so, aber funktionierte nochmal anders, staatlich oktroyiert und hat sicherlich auch nochmal andere Kollateralschäden sozusagen, mit denen wir auch heute zu tun haben, initiiert. Aber dennoch, die deutsche Erinnerungskultur wird weltweit sehr hoch geschätzt. Man setzt sich mit seiner Geschichte auseinander, aber auf einer Ebene, auf der ganz persönlichen, wie du gerade geschildert hast, ja offenbar nicht. Wenn man mal so in Familiengeschichten schaut oder Freunde und Freundinnen fragt, was haben eigentlich deine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern so im Krieg getan, dann kommt höchstens vielleicht mal so eine Anekdote, aber mehr eigentlich nicht. Über dieses Schweigen können wir vielleicht nochmal später sprechen. Mich würde natürlich brennend interessieren, gab es denn noch andere Jüdinnen, Juden, die du kanntest im Umfeld, in deinem Alter damals, oder warst du ziemlich allein auf weiter Spur?
Damals tatsächlich allein auf weiter Spur. Es kam erst sehr viel später. Also es gab dann einen sehr engen Freund, mit dem ich heute auch immer noch sehr, sehr eng befreundet bin, auch ein Schauspieler und Sänger, Dominik Horwitz. Aber auch wir haben nicht darüber gesprochen. Es gab einfach nicht, also was ich sehr vermisst habe in meinem Leben, aber das Vermissen kam auch eben erst sehr, sehr viel später als Erwachsener. Ich fühlte mich so ein bisschen um eine Möglichkeit betrogen. Ich habe irgendwann gemerkt, als ich anfing, wirklich mich intensiver mit dem Judentum auseinanderzusetzen, als ich das erste Mal in einer Synagoge war, als ich das erste Mal sehr spät eine Bar Mitzwa miterlebt
habe. Wann war das ungefähr? Wie alt warst du da?
Die erste Bar Mitzwa, da war ich, also das ist ungefähr, Moment mal, 8 Jahre her oder ein bisschen länger.
Also als durchaus erwachsener
Mann. Es war ein Freund meines älteren Sohnes, ja, und wir waren eingeladen. Und ich weiß, dass ich, also kann mich sehr genau erinnern, ich betrat die Synagoge. Es war eine enorme Emotion. Es war eine sehr liberale Synagoge. Also das heißt, es gab die Trennung zwar, die Frauen saßen rechts, die Männer saßen in der Mitte, aber es war jetzt nicht so extrem getrennt. Und dann fing das an und ich saß da und mir kamen so heftig die Tränen und ich wusste gar nicht genau warum. Ich konnte es gar nicht verorten, ich konnte es gar nicht beschreiben. Es war wie jemand, der das erste Mal nach Hause kommt und dieses Zuhause eigentlich noch nie gesehen hat oder nicht wirklich kennt. Und es war so heftig und dann sah ich, natürlich habe ich verglichen den Unterschied zwischen einer katholischen Kirche. Ich war schon ganz früh aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich glaube, so wie ich konnte, mit 18 oder so bin ich sofort ausgetreten. Und ungefähr ab 14 oder noch früher nie mehr dort gewesen. Aber ich konnte mich doch sehr genau an vieles erinnern, an die ganzen Rituale erinnern. Und ich konnte mich an Kommunion und all diese Dinge erinnern. Und wenn man das vergleicht, egal ob bei den Katholiken oder bei den Protestanten, sind das ja, ich sage es jetzt mal so ein bisschen hart, ein bisschen Massenveranstaltungen. Also da kommen 20 Kinder und die werden da so einmal durchgewunken und es sind auch alle Familien da. Das heißt, es ist nicht so ein extrem persönlicher Vorgang wie bei einer Bar Mitzwa oder einer Bat Mitzwa, wo wirklich dieses eine Mädchen oder dieser eine Junge im Zentrum stehen. Es geht auch nicht in erster Linie um die Synagoge. So wie in der katholischen Kirche geht es eigentlich immer um die Kirche. Ist auch bei Eheschließungen so. Es geht immer erstmal um die Institution. Die steht im Vordergrund und der Mensch ist klein. Im Judentum, das fand ich das Beeindruckende, steht das Individuum absolut im Mittelpunkt. Und gleichzeitig bekommt man bei so einer, also das Ich wird sehr gestärkt, aber ein Ich nicht im narzisstischen Sinne, dass man sagt, also genieße dein Ich und baue es aus, sondern ein Ich, das der Gemeinschaft oder Gemeinde oder der Gesellschaft verpflichtet ist. Und ich fand unglaublich beeindruckend, also einmal, dass zum Beispiel dieser Junge war es in dem Fall, es war eine Bar Mitzwa, dann eben sich hinstellte, das ist ja üblich, vor die Gemeinde und eine Rede hielt. Und nicht jetzt so 2, 3 Sätze und auch nicht abgelesen, sondern eine echte Ansprache. Mhm. Und man sagt, das ist für einen 13-Jährigen schon mal nicht ganz einfach. Und es war so ein Hereintreten ins erwachsene Leben und Hereintreten in die Gemeinschaft. Und dann sagte der Rabbiner, so, du hast das jetzt alles die letzten Jahre gelernt. Das ist das, was wir dir angeboten haben. Und was du jetzt daraus machst, ist deine Sache. Wie du damit umgehst, ob das wirklich Teil deines Lebens bleibt oder ob es nur ein Einfluss bleibt, das entscheidest du.
Das hat da ganz viel mit Selbstverantwortung letztlich
natürlich
zu tun.
Die wird da getriggert auch.
Ja, also du hast gerade eindrucksvoll auch diese sehr späte Begegnung mit dem Judentum auf eine ganz andere Art und Weise geschildert. Nochmal zurückgespult in deinem Leben, gab es sicherlich ein paar einschneidende Punkte. Ich würde jetzt einfach mal denken, dass es möglicherweise auch der Wegzug aus Deutschland war als 14-Jähriger. Du warst auf dem französischen Gymnasium in West-Berlin und dann bist du als 14-Jähriger nach Frankreich gegangen und hast dort erstmal weiter Schule gemacht, auch mit dem Schauspiel so richtig angefangen. Als Deutscher in Frankreich, kann ich mir auch vorstellen, war sicherlich auch nicht so eine Selbstverständlichkeit zu dieser Zeit. Und dann auch mit dieser irgendwie jüdischen Geschichte, hast du dich da als Deutscher, als irgendwie jüdisch auch nochmal anders wahrgenommen oder wurdest du anders wahrgenommen? Was passierte mit deiner Identität in Frankreich?
Auf jeden Fall. Also ich bin, es war ja am Anfang so ein bisschen, würde ich im Nachhinein sagen, eine Fluchtbewegung. Es war ein Angebot, ich sollte eigentlich nur ein Trimester dort verbringen. Dann gefiel es mir so gut, dass ich meine Eltern angefleht habe, dort bleiben zu dürfen, in einer Familie, einer befreundeten Familie. Aber in Wirklichkeit sah ich die Möglichkeit, also meiner deutschen Identität zu entfliehen. Ich kam mit diesem Deutschsein sehr schwer zurecht, ab dem Moment, wo ich begriffen habe, was damals eigentlich passiert ist, wo ich begriffen habe, durch was meine Mutter hindurchgegangen war. Und das war wahrscheinlich auch die Sehnsucht einer positiven Identifikation, die mir in Deutschland nicht möglich war. Und ich merkte, wie die Franzosen das so völlig ungebrochen haben konnten. Und ich hatte, glaube ich, wirklich die Sehnsucht, Franzose zu werden, um auch diese positive Identifikation leben zu können.
Die Identifikation mit einem Land,
mit einem Kultur. Land, mit einem Volk, mit einem Volk, mit einem Ort, einer Umgebung, mit Menschen. Und einer Geschichte.
Ja, und du hast die Geschichte deiner Familie auch schon ein bisschen angedeutet. Ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also deine Eltern haben sich vor dem Zweiten Weltkrieg in Berlin kennengelernt, konnten aber nicht heiraten, weil die Nazis bereits an der Macht waren. Vater nicht Jude, Mutter Jüdin. Dann begann eine unglaubliche Überlebensgeschichte für beide und ich kann sie wirklich nur zusammenfassen. Alle, die es genau wissen möchten, müssen deine Bücher lesen. Da ist das alles sehr schön erzählt. Deine Mutter wurde unter anderem im französischen Lager Gür interniert, immer mit der Angst im Nacken nach Auschwitz deportiert zu werden, konnte dann fliehen. Dein Vater wurde als Soldat eingezogen, war Stabsarzt bei der Wehrmacht und zum Ende des Krieges in russischer Kriegsgefangenschaft. Und du hast die vielen Geschichten deiner Familie lange recherchiert und dann in deinen beiden Romanen eben verarbeitet. Es heißt an einer Stelle, wer fragte, war dumm. Hast du eigentlich nachgefragt? Haben deine Eltern erzählt, wenn du sie gefragt hast, was alles so passiert ist?
Also Kinder spüren ja sehr schnell, wenn es ein Tabu gibt und wenn Fragen nicht erwünscht sind. Das erleben sie dann einfach und dann stellen sie auch ganz schnell keine Fragen mehr. Man könnte ja eigentlich denken, bei meiner Familie und meiner Familiengeschichte, mein Vater kam eigentlich aus einem eher linken, also Arbeitermilieu, kommunistischer Background, obwohl er das später überhaupt nicht war, also fast eher, also im Gegenteil natürlich nicht, aber sehr konservativ eigentlich dann später. Insofern könnte man denken, ja, dass da eine große Offenheit geherrscht hätte und man sehr offen über diese Zeit gesprochen hätte. Offenbar waren aber beide so stark traumatisiert. Ich habe sogar den Verdacht, dass sie nicht einmal untereinander über ihre Erlebnisse, sei es in Gürs, sei es aus der russischen Gefangenschaft, wo mein Vater ja auch 5 Jahre in Gefangenschaft war, gesprochen haben. Dieses Nicht-Kommunizieren war ein Zeichen dieser Zeit und insofern haben sie auch so gut wie gar nichts erzählt. Und wenn ich überhaupt mal Fragen stellte, eher meiner Mutter, das Wenige, was sie dann erzählt hat, hat sie auf so ganz merkwürdige Weise lachend erzählt. Also die schlimmsten Sachen lachend erzählt.
Wahrscheinlich eine Übersprungshandlung
Ja, ne? Es war so, es gibt diesen Satz von Bergson, Lachen ist momentane Anästhesie des Herzens. Es war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, das zu ertragen, überhaupt darüber zu sprechen. Und das Lachen war eine ganz starke Distanzierung, als würde sie die Geschichte von jemand anderem erzählen, als wäre es gar nicht ihre eigene. Und also diese ganzen Merkwürdigkeiten habe ich als Kind oder Heranwachsender dann doch sehr deutlich erlebt. Und gleichzeitig merkte ich, sie hatte aus dieser Zeit also eine sehr heftige Depression entwickelt. Diese Depression konnte von einem Moment auf den anderen übergangslos einsetzen. Und es konnte auch dazu führen, dass sie einfach mehrere Tage überhaupt nicht mehr gesprochen hat. Das war für mich als Kind natürlich sehr schwierig. Vor allen Dingen habe ich es nicht verstanden. Man fragt sich dann immer, habe ich irgendwas falsch gemacht? Liegt es an mir? Kinder sind ja dann noch so egozentrisch, also dass sie eben glauben, alles, also im wahrsten Sinne des Wortes, sie erleben sich als Zentrum der Welt und glauben, alles, was geschieht, geschieht ihretwegen. Und da ich es nicht herleiten konnte, war ich dann natürlich auch sehr vorsichtig, weil ich merkte, bestimmte Themen stürzen sie eigentlich sehr schnell. Das habe ich dann schon begriffen.
Das ist sozusagen ein Minenfeld an Emotionen.
Mein Vater war sowieso an sich ein eher schweigsamer Mensch. Und insofern wurde darüber nicht so viel gesprochen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, als Jugendlicher, das habe ich auch bei meinen eigenen Kindern gemerkt, als Jugendlicher ist man in erster Linie nicht mit der Vergangenheit befasst. Man möchte seine eigene Zukunft entwerfen und denken. Und das ist das, was einen beschäftigt. Das ist auch ein bisschen eine Altersfrage, wann man anfängt, zurückzublicken.
Und das wäre auch genau meine nächste Frage. Wann hast du denn damit begonnen, tatsächlich die Familiengeschichte aufzuarbeiten und richtig zu recherchieren? Denn das, was du niedergeschrieben hast in den beiden Romanen, das beruht auf deinen Recherchen. Du hast es dann fiktionalisiert, aber dennoch ist ganz vieles darunter, was ja auch so stattgefunden hat.
Also richtig angefangen zu recherchieren und mich intensiv auseinanderzusetzen, ungefähr 2008, 2009.
Gab es einen Anlass dafür?
Ja, da hatte ich auch schon langsam den Plan, wirklich dieses Buch zu schreiben, obwohl ich am Anfang gar nicht wusste, wie und ob es ein Sachbuch wird, ob es ein Roman wird. Das wusste ich alles gar nicht. Aber natürlich hat es vorher, da diese Familiengeschichte doch relativ komplex ist, immer wieder Phasen gegeben, wo ich mich versucht habe, dieser Familiengeschichte anzunähern. Interessanterweise oder vielleicht ganz normal, oft auch in Krisenphasen, oft auch in Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich sammeln oder vielleicht neu orientieren. Dann guckt man plötzlich nach den Wurzeln.
Krisenphasen, gab sie auch für dich sozusagen mit deiner jüdischen Identität im Gepäck in Deutschland? Gab es auch manchmal die Überlegungen, irgendwo anders sich niederzulassen?
Naja, die gab es eben damals, also in Frankreich ganz eindeutig. Ich wollte, dann dachte, gut, ich wusste, ich muss jetzt irgendwann nochmal zurück. Wobei dieses Zurückgehen war auch bewusst. Weil mir wurde klar, diese Fantasie, ich werde jetzt einfach mal Franzose. Ich war ja zweisprachig aufgewachsen, rein sprachlich wäre das möglich gewesen. Ich hatte auch nicht diese großen Probleme, die damals in den 70er Jahren die meisten Deutschen in Frankreich hatten, dass man ihnen mit größter Distanz begegnete. Ich wurde sehr stark von den Franzosen aufgenommen. Vielleicht, weil ich in der französischen Familie lebte, vielleicht, weil ich akzentfrei sprach und so weiter. Aber ich merkte trotzdem, und zwar merkte ich es witzigerweise dadurch, dass ich ja, wenn das Thema auf Deutschland und die Deutschen kam, so fürchterlich über die Deutschen hergezogen bin, wie also selbst der härteste Franzose mit allen Vorurteilen es nicht getan hätte. Und ich merkte, wie die mich völlig irritiert anguckten.
Das war dann ein bisschen zu viel des Guten,
ja,
auch für die Franzosen.
Die fanden zwar das inhaltlich völlig nachvollziehbar und richtig, und sie selber hätten es genau so formuliert. Aber dass ich das als Deutscher tue, fanden sie ganz merkwürdig.
Wie hast du den Weg zurück nach Deutschland dann überhaupt geschafft, wenn man so drauf
ist? Ich merkte, dass man so die Identität nicht einfach wechseln kann wie ein Hemd. Dass ich mich damit auseinandersetzen muss, das wurde mir so mit 16 ungefähr klar. Und trotzdem habe ich mir damals noch gedacht, ich gehe zurück, mach dann mein Abitur, beziehungsweise habe dann das BAC gemacht, also das französische Abitur. Ich ging dann also hier am FG, also am französischen Gymnasium, in die französische Abteilung. Aber ich dachte, danach gehe ich wieder zurück. Und dann hat sich das eben einfach alles anders entwickelt. Also vielleicht hat es auch was mit dieser ganzen Fluchtgeschichte meiner Mutter zu tun, wo ich gemerkt habe, sie ist dann nie mehr irgendwo heimisch geworden. Ihr ganzes Leben nicht mehr. Sie sind ja dann nochmal, als mein Vater aufgehört hat zu arbeiten, weggezogen aus Deutschland nach Spanien, haben dort die letzten 20 Jahre seines Lebens gelebt. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Trotzdem, diese Heimatlosigkeit war ein Riesenthema und war auch für mich ein großes Thema. Es hat nie dieses hundertprozentige Heimatgefühl in Verbindung mit Deutschland, auch nicht mit Frankreich letzten Endes, gegeben. Also ich habe gewusst, okay, meine Identität, das habe ich dann relativ spät herausgefunden, die ist eben irgendwo so zwischen den Stühlen. Die hat eben nicht diese absolute Eindeutigkeit und die kann man auch nicht so ohne weiteres nachholen.
Ja, und was eigentlich auch gar kein Defizit sein muss. Es ist immer so die Frage, wie man es betrachtet. Ne? Dieses entweder ich sitze zwischen den Stühlen oder ich sage, oh, ich trage so viele Kulturen und Mentalitäten und Geschichte in mir. Ist auch ein Reichtum, ein Schatz.
Natürlich, ja. Aber das hat gedauert, bis ich dahin kam.
Ja. Nun drehst du ja auch wahnsinnig viel international, Hollywood, aber auch in verschiedenen europäischen Produktionen. Wie geht's dir dann mit deiner deutschen Identität? Wirst du darauf auch irgendwie angesprochen?
Es gab tatsächlich einmal die Situation, weil speziell jetzt bei den amerikanischen Produktionen waren das ja ausschließlich Geschichten aus dem Dritten Reich.
Wo du auch meistens Nazis spielen durftest.
Nazis. Nein, nee, bis auf einen Fall. Also einmal habe ich Otto Preminger gespielt, aber ansonsten waren es tatsächlich Nazis, manchmal Nazis, die gerade am Kippen waren, also dann plötzlich doch in den Widerstand ging, also unterschiedlich. Und in Amerika, also beziehungsweise wir haben das hier gedreht, aber von amerikanischen Kollegen wurde ich dann tatsächlich angesprochen. Wie ist das eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man im Ausland immer nur in Verbindung mit dieser Geschichte wahrgenommen wird? Und da merkte ich, dass mir das gar nicht so als Frage gar nicht so bewusst gewesen war. Und ich stotterte dann irgendwie rum und sagte, naja, also ich meine, wir können ja jetzt nicht die großen Widerstandskämpfergeschichten erzählen. Also nicht, dass es sie nicht gegeben hat, aber sehr viele Filme lassen sich auf diese Weise nicht realisieren.
Leider.
Aber ich merkte dann plötzlich, dass da natürlich auch viel Verdrängtes ist. Und eine andere Geschichte, die ich in Frankreich erlebt habe, also als ich genau mit 14, 15 mit anderen Jugendlichen über dieses Thema sprach und dann sprach mich einer genau auf den Nationalsozialismus an und ob ich mich da nicht schämen würde. Und dann habe ich in dem Moment das komplett abgewehrt und habe gesagt, nein, ich bin ja Jude. Und dann guckte der mich so an und sagte, ja, aber Deutscher bist du trotzdem.
Interessante Wahrnehmung.
Und das war, in dem Moment bin ich total erschrocken und dachte später, ja, das bin ich trotzdem und diese Geschichte trage ich eben trotzdem in mir. Da kann man egal, man kann sich nicht so ohne weiteres auf die gute Seite schlagen. Das bleibt ein Teil meiner Geschichte auch. Auch wenn meine Familie auch wenn es da keine Nazis gegeben hat. Also jedenfalls nicht in Teilen, also der Familie meines Vaters hat es schon gegeben.
Auch. Ja. Komplexe Identität, komplexe Herkünfte, denen du dich aber ganz offen stellst, auch mit vielen Fragen, wie man das alles eigentlich verarbeiten kann, wie man das angehen kann, was es für dich bedeutet. Nochmal zurückgefragt, da du ja tatsächlich auch immer wieder gerne als Nazi besetzt worden wurdest in Filmen, Der Untergang zum Beispiel, da spielst du einen SS-Arzt. Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Haben die darauf reagiert?
Mein Vater hat das nicht mehr miterlebt. Der ist 2001 gestorben. Da habe ich diese Filme alle noch nicht gedreht. Meine Mutter hat es erlebt. Also Der Untergang war eigentlich der erste wesentliche Film. Und ich bin damals mit ihr in irgendeine Kinovorführung nachmittags reingegangen. Also sie wollte den Film sehen. Ich habe sie gefragt, ob bist du dir da wirklich sicher, dass du dir das angucken willst? Habe ihr erzählt, also viel erzählt von dem Film, damit sie sich das wirklich gut überlegen kann. Und sie wollte das und ist rein in den Film. Und jetzt passiert was Interessantes. Der Film wurde ja damals teilweise sehr stark in Deutschland angegriffen. Auch, nicht nur, aber auch. Man hat dem Film unter anderem vorgeworfen, eine Figur wie Hitler überhaupt zur Hauptfigur zu machen und sie ein Stück weit auch damit zu einer fiktionalen Figur zu machen. Und das ist auch sicherlich eine Frage, die man stellen kann. Von vielen Juden und auch im Ausland von Nichtjuden kam diese Frage erstaunlicherweise nicht. Also das ist natürlich eine Frage, die ganz viel mit uns selber zu tun hat, mit der Schwierigkeit, mit diesem Thema umzugehen. Und ich glaube, es gibt keinen sicheren und hundertprozentig richtigen Weg. Den Vorwurf, dass man Hitler als Mensch nicht darstellen sollte oder darf, den kann ich kann ihn mir anhören, ich kann ihn auch irgendwo verstehen, ich kann ihn nicht ganz nachvollziehen oder finde ihn insofern falsch, als das Tragische ist ja, dass er ein Mensch gewesen ist. Das Tragische, das Schlimme ist ja, dass all die Nazis, das sind ja nicht irgendwelche, ich weiß nicht was, Aliens gewesen.
Oder das sind die mit dem UFO Menschen hier gewesen. Gelandet
das
sind,
auch wenn das von Menschen so glauben. Gemacht worden. Hm. Und damit muss man sich immer wieder klar machen, dass war ich an einem 8. Mai in München bei einer Veranstaltung, die hieß Kinder der Täter, Kinder der Opfer, wurde von einem Psychologen geleitet, der seine Praxis auch noch programmatisch in Dachau aufgemacht hatte. Und der brachte also Täter- und Opferkinder an einen Tisch und die sollten sich ihre Geschichten erzählen. Und ich werde nie vergessen, da war eine junge Frau, Anfang 20, die hat, oder vielleicht war sie ein bisschen älter, aber um die 20 hat sie erfahren, dass ihr geliebter Vater, den sie auch immer als liebenden Vater erlebt hat, im KZ Aufseher gewesen war. Und ich weiß nicht, wie extrem auch noch und wie schlimm, aber dass das schlimm an sich ist, also da will man ja gar nicht mehr groß differenzieren. Dieser Frau ist ihre ganze Biografie zusammengebrochen. Und die hatte eine massive, schwierige, komplexe Auseinandersetzung hinter sich. Und da wurde mir klar, warum zum Beispiel auch in der 68er-Generation, die sehr stark die andere Generation, die diesen Krieg gemacht hatte, konfrontiert hat, die verlangt hat, dass eine Auseinandersetzung stattfindet. Aber auch da weiß man in der Generation, dass sie innerhalb der eigenen Familien auch große Schwierigkeiten hatten, nachzufragen. Also die Schwierigkeit, dann doch nach der ganz eigenen Geschichte zu fragen, ist trotzdem bei aller Aufgeklärtheit da gewesen.
Haben wir das verpasst hier in Deutschland? Ist das ein Teil unseres Problems heute mit Antisemitismus, mit jeglicher Art von Diskriminierung, die wir erleben, bis hin zu Anschlägen und Rechtsextremismus?
Ich glaube, dass diese Geschichte so einzigartig furchtbar ist, dass es ausgesprochen schwierig ist, da man kann diese Aufarbeitung nicht in einem bestimmten Zeitraum hinbekommen. Und in der Aufarbeitung sind bestimmte Dinge gut gelaufen und bestimmte Dinge schlecht gelaufen. Ein Aspekt, der, glaube ich, viel mit dem, was heute passiert, zu tun hat, ist, der Holocaust hat ja auf der einen Seite die Wirkung gehabt, einer Tabuisierung. Also man konnte sich über Jahrzehnte nicht mehr antisemitisch äußern in Deutschland, ohne sich selber ins Auszustellen. Das war Tabu. Das war auch lange sehr gut, dass es so war. Weil es einfach noch viel zu viele Leute gab, die sehr bereit gewesen wären, das sofort wieder aufleben zu lassen. Das ganze deutsche Wirtschaftswunder wurde im Grunde genommen von Nazis und von hochrangigen Nazis gemacht. Da wird einem ganz schwindelig, wenn man sieht, wer da plötzlich noch in welche Positionen kam. Globke, der 1935 noch Staatssekretär gewesen war und an den Nürnberger Rassegesetzen mitgearbeitet hatte, war die rechte Hand von Adenauer, ohne den diese ganze Politik gar nicht denkbar gewesen wäre. Und trotzdem, jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich gesagt?
Ja, gerade? Es ging um die Aufarbeitung, dass man...
Es gab also genügend Leute, die das gerne noch wollten. Insofern war dieses Tabu, sich in irgendeiner Weise dazu zu bekennen, oder irgendetwas Antisemitisches zu sagen, das war sehr gut und sehr wichtig für diese Gesellschaft. Nur irgendwann verschwinden die Gedanken dann sozusagen im Untergrund. Und das ist das Gefährliche. Und ich glaube, das ist das, was uns jetzt auf die Füße fällt. Es hat dadurch auch keine Auseinandersetzung mit möglichen antisemitischen oder sonstigen negativen Anteilen stattgefunden.
Die wahrscheinlich auch nicht unbedingt weg waren.
Die waren nicht einfach weg. Also wenn jemand etwas verschweigt, verschwindet es ja nicht. Und dann wurden zwei Länder, also die Bundesrepublik Deutschland und die DDR, zusammengeführt. Ich bin immer so ein bisschen, ich finde immer diesen Begriff der Wiedervereinigung ein bisschen schwierig. Historisch muss man einfach mal sehen, es hat dieses andere Land gegeben. Und es ist auch sicherlich problematisch, wie es von der Landkarte gelöscht wurde. Da sind auch viele Fehler gemacht worden, meiner Meinung nach. Also wenn wir sagen, da sind zwei Länder zusammengeführt worden zu einem Land, dann sind auch zwei sehr unterschiedliche Modelle der Aufarbeitung oder Nichtaufarbeitung zusammengeführt worden. Das eine Land war ja per Definitionem antifaschistisch. Und dadurch mussten bestimmte Dinge erstmal nicht oder vermeintlich nicht aufgearbeitet werden. Das stimmte natürlich auch alles hinten und vorne nicht. Ja. Aber da sind sehr andere Geschichten, sehr andere Biografien. Und wieder kam das Schweigen. Also das bedeutet nun wirklich, das begleitet nun wirklich unsere Geschichte in fatalster Weise. An immer wieder Schweigen, Schweigen, Schweigen. Und dann bricht es plötzlich so hervor. Und dann kommen diese unerträglichen Sätze. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Du bist auch jemand, der sich auch immer mal wieder politisch, gesellschaftspolitisch äußert, der kein Hehl daraus macht, jegliche Art von Diskriminierung und Ungleichheit zu benennen. Womit hat diese Art politische Haltung zu tun? Hat das mit deiner Geschichte unmittelbar zu tun, mit deiner Identität?
Ja, also das habe ich einfach, ich bin sicherlich auch so erzogen worden, also dass man auch etwas sagt, auch wenn man genau weiß, da wird Widerstand kommen. Ich versuche, oder wir versuchen, unsere Kinder auch so zu erziehen. Das muss man aushalten oder sollte man lernen. Das ist ja auch etwas, was man lernen muss und kann. Dass man eventuell keinen Konsens herstellen kann, dass man auf Widerstand stößt. Sonst gibt's keinen Dialog. Ich muss mich doch nicht immer nur... Wir müssen uns doch nicht immer nur in den Armen liegen und immer nur die Harmonie suchen. Wir können doch auch darüber reden und es muss auch nicht unbedingt am Ende eine Lösung da sein. Wir können doch mal verschiedene Positionen beschreiben. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, dass sich irgendetwas bewegt.
Ja. Trotzdem dieses politische Engagement, du bist in unterschiedlichen Stiftungen aktiv, in der Amadeo-Antonio-Stiftung zum Beispiel, du saßt jetzt in der Jury des Shimon-Peres-Preises, du äußerst dich manchmal in Artikeln zum Zeitgeschehen, zu Antisemitismus, manchmal auch zu der Art und Weise, wie über Israel geschrieben wird. Das hat auch bittere Konsequenzen, nicht nur die konstruktiven, die du gerade und die mutigen und positiven Impulse, die du damit setzt, sondern du landetest auch auf einer antisemitischen, ja, geprägten, man muss sagen, Mordliste im Netz. Was ist das genau für eine Liste?
Ja, ob es eine Mordliste war, weiß ich nicht, aber es ist eine Liste, die hieß, sie ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr aufrufbar im Netz, judas.watch.com. Gegen die Verräter der weißen Rasse. Und es war eine international aufgestellte Liste, also in jedem Land wurden standen Leute auf dieser Liste, Frankreich, Deutschland, England, Spanien, Amerika etc. Deutschland waren es ungefähr, also etwas über 300 Namen. Auch die Bundeskanzlerin stand drauf, der Außenminister etc. Und bei den Juden war, damit man es gleich sieht, die waren durch einen Davidstern markiert sozusagen. Und dann gab es auch noch so ABC-Gefährder. Also man war entweder A, B oder C. C hieß, man war nicht ganz so gefährlich. Ja. Ich habe damals einen Anwalt gefragt, ob man irgendetwas machen kann. Das hieß, es ausgesprochen kompliziert, weil man überhaupt nicht an die Leute rankommt. Man weiß nie, wer diese Seite überhaupt ins Netz gestellt hat. Und vor nicht allzu langer Zeit wurde ich von einer Fernsehsendung, also Report München war das, angesprochen, ob ich mich dazu äußern wollte. Es waren Journalisten, die das also intensiv recherchiert hatten, die ganze Sache. Und das, was da rauskam, war insofern schockierend, als die mir schriftlich Anfragen gezeigt haben, beim Bundesinnenministerium schriftliche Anfragen, beim Justizministerium, und beide Ministerien haben zunächst mal schriftlich geantwortet, dass sie keinen antisemitischen Hintergrund bei dieser Seite erkennen könnten.
Was ja wirklich absurd ist in einem solchen Zusammenhang.
Ja. Und es gab dann eine Person, ich will jetzt hier niemanden an den Pranger stellen, aber eine Person aus dem BMI, der sagte, doch, also antisemitisch sei das in der Tat. Aber das BKA hätte gesagt, davon würde keine Gefahr ausgehen für die Menschen, die auf der Liste stehen. Ich frage mich immer, woher wissen die das eigentlich so genau? Mich erinnert das immer so ein bisschen an diesen Witz, wo also ein in einem Park jemand laut gröhlend singt, so ein Tag so wunderschön wie heute, und die Polizei wird gerufen wegen Ruhestörung. Und dann kommt die und sieht, dass der ein Messer im Rücken hat. Und die sagen, naja, Sie sind aber ein Messer im Rücken und Sie singen so einen Tag so wunderschön wie heute. Und dann sagt er, naja, wenn ich um Hilfe geschrien hätte, wäre er ja nicht gekommen. Und das ist so eine Situation, die eben auch auf diese Dinge zutrifft. Es ist leider festzustellen, dass Ministerien teilweise, und das bei unserer Geschichte ist unerträglich, Ministerien auf dem rechten Auge zunehmend blind sind. Das ist nicht immer so gewesen. Es gab auch Phasen, wo es, ich will nicht sagen, ganz anders war, aber doch etwas besser war.
Was auch immerhin diskutiert wird, und es gibt viele Organisationen, die das schon lange feststellen, unter anderem die Amadeo Antonio Stiftung und andere NGOs. Und immerhin haben wir gerade einen Innenminister, wenn auch von der CSU, der immerhin mal bekannt hat vor kurzer Zeit, dass wir ein großes Problem mit Rechtsextremismus in diesem Land haben.
Ja, aber da, also bei dem Innenminister, das ist immer merkwürdig ambivalent. Also du weißt ja die Geschichte, also mit den Rechtsextremen, der rechtsextremen Problematik im Polizeiapparat. Es ist also bekannt, dass da eine Untersuchung gefordert wurde und dass Seehofer sich eben erstmal sehr stark dagegen gestemmt hat und dann nur unter der Bedingung dem zugestimmt hat, also dass gleichzeitig untersucht wird, inwieweit die Polizei irgendwelchen übergriffigen oder sonstigen Anfeindungen ausgesetzt ist. Die Parallelität ist eigentlich absurd, weil es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass man in einem völlig anderen Schritt, das eine kann man nicht einfach mit dem anderen in Zusammenhang stellen, dass man in einem anderen Schritt prüft, inwieweit im Umgang oder in der Reaktion auf Polizei Dinge komplett schieflaufen. Und ich bin auch nicht der Überzeugung, dass hier die gesamte Polizei sich einem Antisemitismus oder Rassismusvorwurf ausgesetzt sehen sollte. Nur, wenn es so ein Problem gibt, ist es ein völlig normaler Vorgang zu sagen, das muss untersucht werden. Ich verstehe gar nicht, wie jemand sagen kann, möchte ich erstmal nicht. Oder wenn, dann müssen wir auch. Das würde in anderen Zusammenhängen nie so geschehen. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man die Seite der Polizei klärt, nur nicht im selben Atemzug. Erstmal ist hier ein sehr ernstes Problem mit dem Rechtsradikalismus. Und es ist doch auch im Interesse der Polizei und sicherlich im Interesse der Mehrheit der Beamten, dass diese Leute dingfest gemacht werden und dass man dieses Problem löst.
Das würde man sich natürlich auch in Sachen NSU wünschen. Da sieht man es ja nochmal ganz augenfällig.
Eine absolute Katastrophe, was da passiert ist. Also ich meine, diese fürchterliche Mordserie, wie lange hat man versucht, alle möglichen Konstruktionen da zu basteln? Erstmal hieß es, ja, das ist Mafia und ich weiß nicht was alles, ja. Bis man also wirklich nicht mehr anders konnte. Und trotzdem ist doch dieser ganze NSU-Prozess eine bittere Enttäuschung und wenn nicht sogar ein Schlag ins Gesicht der Demokratie.
Ja, es ist ein Versagen der Institutionen und bis das alles aufgedeckt und gelüftet wird, ich hoffe, dass das irgendwann der Fall demnächst sein wird. Wir merken, da wird sehr gezögert, um die entsprechenden Akten und Institutionen mal zu öffnen und wirklich nachzufragen, was Sache war. Christian, du bist mit deinen Büchern ja unglaublich viel unterwegs, in Nicht-Corona-Zeiten noch viel mehr als jetzt, das versteht sich, auch in jüdischen Einrichtungen. Wie empfindest du eigentlich heute jüdisches Leben in Deutschland? Interessiert's dich? Nimmst du dran teil? Nimmst du es wahr? Und wenn ja, wie?
Also, es ist so, was ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, der für mich sicherlich schwierige und auch irgendwo schmerzhafte Teil ist zu spüren, dass es bestimmte Dinge gibt im Leben, die man nicht nachholen kann. Man kann eine Sozialisierung nicht nachholen. Man kann nicht nachholen, dass man als kleines Kind so aufgewachsen ist, also in einem jüdischen Zusammenhang. Das bin ich nicht. Und die Erfahrung, das Prägende dieser Erfahrung, das lässt sich nicht nachholen. Deswegen bleibt diese Situation zwischen den Stühlen, die ist nun mal meine. Ich habe einige jüdische Freunde. Ich bin nun an sich kein religiöser Mensch. Ist das ein Problem? Meine eigenen Familiengeschichte, ich tue mich mit allen Vereinigungen ein bisschen schwer. Insofern auch mit religiösen. Nicht mit der Religion an sich, sondern mit dem, was oft dahinter steht. Ich finde also was ich vermisse in der deutschen Gesellschaft, und was vielleicht woran wir alle arbeiten sollten. Es darf nicht sein, dass Judentum ausschließlich auf den Holocaust reduziert wird. Also als sei Judentum gleich Holocaust. Nein, nein, also das ist ja ein schwerer Irrtum. Die Juden haben ja nicht den Holocaust gemacht. Sie sind das Opfer des Holocaust. Insofern, dass man das Opfer mit der Geschichte identifiziert, anstatt die Täter mit der Geschichte zu identifizieren, das ist schon mal ausgesprochen merkwürdig. Man muss jüdisches Leben jenseits des Holocaust erzählen. Das finde ich so wichtig, dass man erlebt jüdische Geschichte auch in Deutschland vor dem Holocaust. Also es gibt sehr positive, sehr schöne Geschichten jüdischen Lebens. Es hat einen Grund, dass Juden sich eben gerade in Deutschland lange Zeit sehr wohl gefühlt haben. Und wenn ich israelische Freunde zum Beispiel erlebe, die jetzt in Berlin leben, die sich sehr wohl fühlen in Berlin, die sehr gerne hier sind, dann denke ich, was kann man tun, damit die deutschen Jugendlichen zum Beispiel ein anderes Narrativ kennenlernen. Ja, die wachsen auf und haben immer diese Gleichung Judentum, Holocaust, Judentum, Holocaust. Das ist wie eine Gehirnwäsche. Judentum ist verdammt nochmal nicht Holocaust.
Ja, das lässt sich auch eine ganz negative Zuschreibung, negative Identität. Wer möchte sich mit diesem Elend, mit diesem Tod, mit diesem fürchterlich Schrecklichen auseinandersetzen die ganze Zeit? Das heißt, jüdisches Leben in Deutschland, sagen wir mal in 10, 20, 50 Jahren, wenn es nach dir ginge, wie könnte das aussehen? Hast du dazu irgendeine Vorstellung?
Also für mich ist das Judentum ja nun mehr als jede andere Kultur auch eine Kultur des Wortes. Oder in erster Linie vielleicht eine Kultur des Wortes. Das Wort und damit auch die Interpretation und das Erschaffen von Wirklichkeit. Also wir Menschen sind ja Leute, die eigentlich unsere Wirklichkeit mit Wörtern und insofern interpretierend erschaffen. Und da spielt das Judentum in seiner Konzentration auf das Wort, in seiner Konzentration auf Interpretation. Also Tora lesen heißt Tora interpretieren im Grunde, Tora deuten. Eine ganz große Rolle und kann der deutschen Kultur enorm viel bringen und hat ihr eben auch enorm viel gebracht. Es ist ja nicht ohne Grund, dass ganz viele Schriftsteller, Theaterleute vor dem Holocaust aus dem Judentum kamen und diese deutsche Kultur mit ihrer Kultur bereichert haben.
Das ist eine schöne Vision und die sollte sehr viel mehr wahrgenommen werden. Christian Berkel, der Schauspieler und Schriftsteller in unserem Podcast 2021 jüdisches Leben in Deutschland. Christian, ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank, Shelley.